Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigt heute Morgen ist Galater 2, die Verse 15 bis 21. Schlagt das gerne mit mir auf. Galater 2, Verse 15 bis 21. Lukas hat vor 2 Wochen über den Abschnitt davor gepredigt und heute geht es weiter in dieser Galater-Reihe. Ich lese uns Gottes Wort. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das Thema heute lautet: Du bist durch Glauben gerecht gesprochen. Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Ich denke, dass die Leute, die Apple entwickelt haben, nicht unbedingt Christen sind, weil immer wenn ich tippe, dann gibt es immer wieder so blöde Fehler wegen der Autokorrektur. Und Theodor hat mich darauf hingewiesen, dass das, was ihr hier seht, falsch ist. Nämlich der erste Punkt soll natürlich nicht lauten: Stirbt der Gesetzlosigkeit, sondern ihr sollt alle aufhören, gesetzlos zu sein, sondern sollte heißen: Stirbt der Gesetzlichkeit. Wahrscheinlich habe ich es eingetippt und es hat es automatisch verändert und ich habe es nicht gesehen. Manchmal schreibe ich auch der dreieinige Gott und raus kommt der dreibeinige Gott. Also ignoriert das oder streicht das los raus. Die Punkte lauten: erstens, stirbt der Gesetzlichkeit, und zweitens, du bist durch Glauben gerechtfertigt, darum lebe für deinen Gott. Also stirb der Gesetzlichkeit und lebe für deinen Gott. Bevor wir jetzt in den ersten Punkt einsteigen, möchte ich uns in 3 Schritten vor Augen halten, warum dieses Thema, gerechtfertigt zu sein aus Glauben, heute Morgen für jeden von uns relevant ist. Erstens, du, das gilt für jeden hier, lebst in Gottes Welt und du bist ein Teil von Gottes Volk. Das bedeutet, dass Gott den Maßstab oder die Messlatte für dieses Leben, für dein Leben setzt. Und sein Maßstab ist: Sei heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Wenn du also vor Gott leben willst, dann musst du diesen Maßstab, diese Messlatte erreichen. Du musst heilig sein, wie Gott. Und das führt zu dem zweiten Punkt. Dein Problem ist, du bist nicht heilig. Du bist ein Sünder. Du schießt 100% vorbei an diesem Maßstab, an dieser Zielscheibe, die Gott dir setzt. Und sehr bald wird jeder von uns vor Gott als Richter stehen und muss Rechenschaft ablegen für seine Taten. Und das wirft die Frage auf: Wie kannst du vor Gott bestehen? Wie kannst du dich vor Gott rechtfertigen? Und das führt zu diesem dritten Schritt. Du brauchst unbedingt eine perfekte Rechtfertigung, eine perfekte Entschuldigung sozusagen, wenn du vor Gott stehst. Etwas, das erklärt, dass deine Schuld getilgt ist, weg ist, damit du wieder gerecht und heilig vor Gott stehen kannst. Das ist die Ausgangslage heute Morgen für jeden von uns, da gibt es keine Ausnahme. Und wenn du jetzt trotzdem denkst, ja, ich weiß es aber schon, Glauben rechtfertigt uns, keine Werke, das kenne ich alles schon, dann will ich dir noch zwei Gründe nennen, warum du trotzdem jetzt deine geistlichen Antennen ausfahren und gut aufpassen solltest. Nämlich erstens, das haben wir vor 2 Wochen gehört, sogar der Apostel Petrus hat in dieser Frage eine Lektion gebraucht. Lukas hat damals gesagt, die Apostel, die waren von Gott beschenkt mit Offenbarung, mit dieser Erkenntnis, und das war die höchste irdische Instanz für Glaubensfragen. Sogar einer von diesen Aposteln, der Petrus, in den Versen davor, hat eine strenge Ermahnung in dieser Sache gebraucht. Und die zweite Sache, die uns ermutigen sollte zuzuhören, ist, dass gerade mal vor 508 Jahren dieses Land, in dem wir leben, in absoluter Finsternis lag, was diese Frage angeht. Keiner hatte wirklich eine Ahnung davon, was diese Rechtfertigung angeht. Die Kirche hat deswegen wegen dieser Frage ihre Macht aufs Übelste missbraucht. Genau wegen dieser Lehre der Rechtfertigung. Lukas hat schon vor 2 Wochen in der Predigt gesagt, was diese Wahrheit, was das Evangelium angeht, sollten wir feststehen und keinen Zentimeter zurückweichen. Deshalb lasst uns nicht so töricht sein und denken, dass wir nicht in der Gefahr stehen, das zu verdrehen, sondern lasst uns jetzt gemeinsam hören, was Gott uns hier sagt. Der erste Punkt: Du bist aus Glauben gerechtfertigt, darum stirb der Gesetzlichkeit. Paulus argumentiert hier in 3 Schritten und die schauen wir uns an. Er spricht darüber, dass erstens Werke dir nicht helfen. Zweitens Werke es nur schlimmer machen. Und drittens spricht er von einem Werk, das dich von allem Zwang befreit. Okay? Werke, die nicht helfen, Werke, die es schlimmer machen und ein Werk, das dich von Zwang befreit. Schauen wir uns mal diese Behauptung an, Werke helfen dir nicht. Schaut mal in Vers 16 rein. Wenn Gott etwas mit besonderem Nachdruck sagen will, dann lässt er die Autoren in der Bibel oft einfach Dinge wiederholen. Und hier sehen wir, dass Paulus wie so einen Kratzer in der Schallplatte hat und er wiederholt 3-mal, du wirst gerecht gesprochen, nicht aus Werken des Gesetzes. Nicht aus Werken. Niemand wird aus Werken des Gesetzes gerecht gesprochen. Man könnte sagen, Vers 16 ist der zentrale Vers vom ganzen Galaterbrief. Das ist das, wofür Paulus hier kämpft. Und Luther hat damals gesagt, diese Lehre, die wir hier in diesem, im Galaterbrief, aber besonders in diesem Abschnitt lesen, das ist die Lehre, mit der die Kirche steht oder fällt. Die ganze Kirche. Es geht hier wirklich um Leben und Tod. Und deswegen kennt Gott auch, was das angeht, keinen Spaß. Er macht hier keine Kompromisse. Es geht um seine Gemeinde. Und Gott selbst weiß, wie ernst die Lage ist, weil er am Ende derjenige ist, an dem wir sozusagen vorbeikommen müssen, um in den Himmel zu gelangen. Er, der lebendige Gott, dieses verzehrende Feuer, an ihm entscheidet es sich nachher. Und sein lodernder Zorn, der richtet sich gegen jeden Menschen, der, wie damals diese Gruppe bei den Galatern, versucht, diese Wahrheit irgendwie zu verdrehen. Menschen, die meinen, es besser zu wissen als Gott. Und diese Gruppe von Irrlehrern damals, die meinte, ja, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus, zumindest mal als Startup. Du brauchst den Glauben an ihn, aber du brauchst auch noch das Gesetz. Du brauchst zum Beispiel die Beschneidung. So nach dem Motto, schnipp, schnapp, Sünde ab. Willst du in den Himmel rein, musst du ein richtiger Jude sein. Mit anderen Worten haben sie gesagt, du musst das Gesetz halten, sonst bringt dir selbst Jesus nichts. Wehe denen, die so predigen. Und deshalb betont Paulus es hier 3-mal, diese dreifache Klarheit in Vers 16. Deine Werke helfen nicht, keine Chance. Das ist die Behauptung, die Paulus aufstellt. Und jetzt schauen wir uns noch in den anderen 2 Unterpunkten an, wie er das begründet. Nämlich zweitens, Werke, deine Werke machen es oft schlimmer. Jesaja ruft an einer Stelle aus: Wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Ich habe ein Beispiel. Wenn du ohne Rechtfertigung zu Gott kommst, dann ist es so, als wärst du gerade durch so ein ekliges Kanalrohr gekrochen. Und jetzt willst du, tropfend und stinkend wie du bist, in so einen schönen Konzertsaal rein. Das Problem ist natürlich, die Kacke ist buchstäblich am Dampfen. Niemals kommst du am Türsteher vorbei. Und das weißt du. Also was machst du? Du gehst einfach hin und ziehst dir ein schönes weißes Hemd drüber. Ja, Hände und Gesicht waschen, schönes weißes Hemd drüber ziehen, damit man den ganzen Schmutz nicht sieht. Wir sind nicht genug vor Gott. Oder wir denken das, ja, dann strengen wir uns einfach noch mehr an, oder? Du brauchst Christus plus Werke, ist dann die Aussage. Oder du brauchst den Glauben plus die Beschneidung. So war es hier bei den Galatern. Aber Jesaja sagt eben, alle deine Gerechtigkeit, jedes noch so gute, edle Werk, das du tust, ist vor Gott wie ein beflecktes Kleid. Ja, du kannst dir 5 von diesen weißen Hemden überziehen, dich mit Parfum eindieseln, es wird nicht helfen. Das alles macht dich kein Stück schöner oder besser. Im Gegenteil, und das ist hier das Argument, wenn ihr mal in Vers 18 springt, diese Werke machen es oft schlimmer. Paulus argumentiert hier, dass die Werke dich quasi umso schmutziger erscheinen lassen. Ich lese nochmal den Vers 18. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Also dein Versuch, dich vor Gott gut hinzustellen, indem du das Gesetz hältst, ist ein Aushängeschild für deine Übertretung. Der Grund ist, du kannst noch so sehr versuchen, das Gesetz zu halten, du kannst dich noch so sehr anstrengen, du wirst immer auf ganzer Linie versagen. Das wird nur noch mehr zeigen, weil du eben versagst, wie unwürdig du vor Gott bist. Wie beschmutzt und stinkend du bist. Also dieses weiße Hemd, was du dir anziehst, wenn du versuchst, an dem Türsteher vorbeizukommen, das trägt im Grunde eine riesige Aufschrift in roten Schriftzeichen, wo steht, ich stinke, lass mich nicht rein. Es zeigt nur noch mehr, dass du es nicht schaffst. Und genau das sind, denke ich, unsere Anstrengungen, wenn wir versuchen, durch Werke ein bisschen besser vor Gott zu werden, uns ein bisschen hübscher zu machen. Vers 18, dann stellen wir uns selbst als Übertreter hin. Paulus hat erkannt, dass das Gesetz, also Gottes Maßstab, für ihn unmöglich zu halten ist, weil er Gott kennt, weil er gesehen hat, Gott ist der heilige Gott und das Gesetz, das spiegelt Gottes Heiligkeit wider. Es ist wie eine Mauer, die so hoch ist wie ein 10-stöckiges Haus. Und du stehst davor und um zu Gott auf der anderen Seite zu kommen, musst du über diese Mauer springen. Also es ist unmöglich. Und weil Paulus das erkannt hat, sagt er ganz am Anfang, deshalb klammert er sich an den Glauben. Wie ein Schiffsbrüchiger an einen Rettungsring. Und deshalb ist die Frage, wenn du das auch erkannt hast, dass es unmöglich ist, über diese Mauer zu kommen. Und wenn Gott doch diese Mauer eingerissen hat, damit du einfach in seine Arme laufen kannst, warum machen wir dann oft genau das, was hier in Vers 18 steht? Warum stellen wir uns selbst wieder einen unerreichbaren Maßstab hin, um zu Gott zu kommen. Wenn du das tust, dann bist du zum Scheitern verurteilt. Und sogar noch schlimmer, lest mal Vers 21, wo Paulus sagt, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, also wenn es berechtigt wäre, diese Mauer wieder aufzubauen, diesen Maßstab wieder hinzustellen, so ist Christus vergeblich gestorben. So ist Christus vergeblich gestorben. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Deine Gesetzlichkeit, die macht Jesus zu einer Witzfigur. Es ist so heftig, wie es sich anhört. Unsere Gesetzlichkeit, wenn wir versuchen, vor Gott besser zu sein durch eigene Kraft, macht es Jesus zu einer Witzfigur. Jesus ist wie ein Held. Er ist als Held auf diese Erde gekommen. Er ist der Einzige, der diesen Krieg, unseren Krieg mit der Sünde gewinnen konnte. Und in der blutigsten aller Schlachten hat er sein Äußerstes gegeben, hat er sich selbst aufgeopfert, um alle seine Leute zu retten. Und während die Hölle über ihm losbricht am Kreuz, schaut er jeden von uns, hat er jeden von uns angeschaut, schweigend und dadurch ausgedrückt, es ist vollbracht. Ich habe alles für dich vollständig vollbracht. Und dann stehen wir da und sagen, danke Jesus, das ist echt nett von dir. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob es reicht. Danke Jesus für dein Blut, aber ich lege doch lieber noch mal eins drauf. Durch meine eigene Kraft. Ich denke, dass keiner von uns ganz frei davon ist. Ich denke, wir können noch so überzeugt sein. Du kannst noch so überzeugt sein von Gottes souveräner, freier Gnade. Aber irgendwo in deinem Herzen schlummert dieser Hang, dieser Drang zur Gesetzlichkeit. Und du kannst es zum Beispiel prüfen, wenn du darüber nachdenkst, wo deine Freude und dein Frieden im Glauben herkommen. Wenn nämlich deine Freude und dein Frieden im Glauben davon abhängig sind, wie die Woche war, wie gut oder wie schlecht du gerade diesen Glauben lebst, dann bist du schon gesetzlich. Wenn du dich nur dann gut fühlst, wenn dein Gebetsleben läuft, wenn du morgens deine Bibel regelmäßig gelesen hast, wenn du dich ordentlich in der Gemeinde eingebracht hast, wenn du dich aber schlecht fühlst, wenn all das eben wegfällt und du eigentlich nur schwach bist im Glauben und dann den Drang verspürst, Gott und den anderen Leuten zu zeigen, dass du gar nicht so schlimm bist, dann ist das Gesetzlichkeit. Also wenn deine Freude und dein Frieden im Glauben davon abhängen, wie viel du leistest oder wie viel du versagst, dann bist du gesetzlich. Dann versuchst du nämlich durch deine Anstrengung, durch deine Werke, Gott zu gefallen und doch ein bisschen besser vor ihm dazustehen. Vielleicht dir seine Liebe zu erkaufen. Und im Grunde treten wir dann, wenn wir uns so verhalten, dieses Geschenk Gottes, dieses Geschenk des Glaubens mit unseren Füßen. Vers 21, dann verwerfen wir die Gnade Gottes und sagen, Christus ist vergeblich gestorben. Und darum lautet dieser erste Predigtpunkt, stirb dieser Gesetzlichkeit. Wir haben jetzt Paulus' Argumentation gesehen. Er hat gesagt, erstens, deine Werke, die helfen dir nicht. Und zweitens, es ist noch viel schlimmer, sie machen es noch schlimmer. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern er führt diese Argumentation zu Ende und sagt, es gibt aber dieses eine Werk, das dich von allem Zwang befreit. Als Paulus nämlich das gesagt hat, so gelehrt hat, gab es eine Gruppe unter den Galatern, die haben darauf folgendermaßen geantwortet. Die haben gesagt, wow, warte mal, Paulus, wenn du das sagst, also all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn die Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz kommt, dann stellst du dich selbst ja als gesetzlos dar. Lest mal Vers 17. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, also weil wir nur auf den Glauben an Christus bauen, wenn wir dann auch als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Also offensichtlich war Paulus weiterhin ein Sünder. Ich meine, er hat dadurch, dass er gesagt hat, ich kann diesen Maßstab nicht halten, hat er gezeigt, dass er ein Sünder ist. Wenn du dich also auf Jesus allein für deine Rechtfertigung verlässt, aber gleichzeitig ein Sünder bleibst, dann ist ja Christus wie so eine Freikarte für die Sünde, oder? So nach dem Motto, egal welches Gesetz du übertrittst, du musst ja nicht mehr dafür bezahlen, weil Jesus hat doch dafür bezahlt. Und so, sagen diese Leute, machst du Jesus zu einem, der der Sünde dient, der Sünde dienlich ist, der nur noch mehr Sünde fördert, der Menschen dazu bringt, einfach weiter zu sündigen. Jesus ist dann sozusagen der Lückenfüller, so ein geistlicher Jackpot, wenn du es mal vermasselst. Und Paulus sagt klipp und klar, das sei ferne, das ist Gotteslästerung. Jesus ist niemand, der der Sünde dient. Und jetzt dreht er den Spieß um und sagt, ihr, die ihr das behauptet, ihr seid diejenigen, die Jesus lächerlich machen. Ihr seid diejenigen, die diese Mauer, die ihr eh nicht überspringen könnt, wieder aufbaut und euch dadurch als Übertreter hinstellt. Und was mich betrifft, Vers 19. Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Halt mal hier kurz an und denk mal drüber nach, wer das schreibt. Ja, Paulus war der Pharisäer schlechthin. Er hat quasi für das Gesetz gelebt und gekämpft und geeifert. Und er schreibt jetzt, ich bin dem Gesetz gestorben. Und für das Verständnis hilft es sehr, sich nochmal an die Lesung zu erinnern aus Römer 6, wo die Argumentation von Paulus ist, wir sind mit Christus vereint. Ich lese mal Vers 5 aus Römer 6. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und jetzt kommt es, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Zu welchem Zweck? Damit der Leib der Sünde nicht mehr wirksam ist in uns. Sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und dann Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Also bevor Christus ans Kreuz gegangen ist, da saß dein alter Mensch auf deinen Schultern und hat dir, bildlich gesprochen, mit den Gesetzestafeln deinen Kopf eingeschlagen und dir die ganze Zeit gesagt, Sünder, 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 du hast versagt, du hast versagt. Und gezeigt, wir waren alle versklavt, wir waren in Ketten, wir hatten keine Möglichkeit, uns von diesem alten Menschen zu befreien, aber in dem Moment, in dem Jesus ans Kreuz gegangen ist, in dem er dieses Gericht ertragen hat, in dem Moment, in dem Gott dir den Glauben daran eingepflanzt hat, in diesem Moment wurde dein alter Mensch von deinen Schultern gerissen und selbst an dieses Kreuz genagelt, ein für alle Mal. Das ist dieses eine Werk, von dem Paulus spricht, das dich von allem Zwang befreit. Das bedeutet für dich, das Gesetz hat kein Zugriffsrecht mehr auf dich. Das Gesetz sitzt nicht mehr auf deinem Thron, um dich zu diktieren. Es besetzt nicht mehr die Kommandozentrale in deinem Leben. Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das bedeutet es, dem Gesetz gestorben zu sein. Und darum hör auf, das Gesetz wieder auf den Thron zu setzen. Mach nicht wieder dieses unerreichbare Gesetz zu dem Maßstab dafür, ob Gott dich liebt, ob du bei Gott anerkannt bist, ob du bei Gott willkommen bist, sondern stirb dieser Art von Gesetzlichkeit. Denn du bist aus Glauben gerecht gesprochen. Wenn du also das nächste Mal vielleicht oder jetzt in diesem Moment traurig und zerbrochen über dein eigenes Versagen bist. Ich weiß nicht, mit was für Sünden, mit was für einer vergangenen Woche du jetzt hier sitzt. Aber wenn du das nächste Mal darüber traurig und zerbrochen bist, weil du vielleicht stundenlang Zeit verschwendet hast auf deinem Smartphone oder weil du deine Blicke nicht beherrscht hast oder weil dein Gewissen dich anklagt, weil du auf der Arbeit oder sonst so nicht 100% ehrlich gewesen bist oder weil du betrübt bist, weil du dich den Kindern gegenüber einfach nicht beherrscht hast und sie hart angefahren hast, dann erinnere dich an diese Worte, die Gott dir hier sagt. Du bist mit Christus zusammen gekreuzigt. Und dadurch bist du frei von dem Gesetz und der Sünde. Wisst ihr, wir haben das Recht, Gott hat uns das Recht gegeben, unser Haupt zu erheben. Selbst dann, wenn wir selbst verschuldet im tiefsten Sündenmatsch feststecken. Und deshalb kämpfe darum, deinen Blick auf diesen Teil, auf den vollbrachten Teil der Geschichte zu lenken. Ich bin selbst jemand, dem das sehr schwer fällt. Ich bin einer, der gerne auf die negativen Sachen schaut oder schnell auf die negativen Dinge, die noch nicht so weit sind. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, wenn ich an Debbie und Fabian Stelle wäre und gerade diese Renovierung angefangen hätte, ich würde ständig rumgehen und gucken, oh, noch so viel zu tun. Anstatt zurückzuschauen und zu denken, wow, was hat sich schon alles getan? Und vor allem dann, wenn das Haus jetzt schon endgültig euch gehören würde, dann würde das noch besser passen, weil das ist bei uns genau das Ding. Übertragen gesprochen, gehört schon alles uns. Ja, Gott sagt, wir sind mit jedem einzelnen geistlichen Segen von ihm gesegnet. Jeder Segen Gottes gehört jetzt schon dir. Ich habe neulich einen coolen WhatsApp-Status gesehen. Da hat einer geschrieben, der Pessimist, der sagt immer, der Becher ist halb leer. Der Optimist sagt, ja, der Becher ist halb voll. Der Christ sagt, Psalm 23, Vers 5, mein Becher fließt über. Fand ich richtig schön. Gottes Kind, dein Becher fließt über von Gottes Zuneigung und Liebe zu dir, egal in welchen Umständen und unabhängig von deiner Leistung. Darum kämpfe gegen diesen Drang an, doch etwas leisten zu müssen, um Gott zu gefallen. Und wenn du das tust, erst dann wirst du verstehen, was Paulus jetzt hier weiter in seinem Abschnitt schreibt, dann wird das für dich etwas Schönes und Begehrenswertes sein. Und ich komme zum zweiten Punkt, der viel kürzer, aber trotzdem so wichtig ist. Du bist durch Glauben gerecht gesprochen, darum lebe für deinen Gott. Ich finde es irgendwie lustig, wenn ich Galater 2, Vers 20 lese und mir vorstelle, ich hätte überhaupt keine christlichen Vorkenntnisse. Und dann lese ich, dann sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich. Ist eigentlich unlogisch, oder? Es gibt so eine Filmszene aus einem Kinderfilm, da erzählt einer, so eine Figur, von einem Kampf mit einem Dinosaurier. Und während er erzählt, zwei hören so mit großen Augen zu und fragen ihn, bist du gestorben? Und er sagt, leider ja, aber ich habe es überlebt. Also, wir hören das und denken, ist doch voll der Quatsch. Aber im Grunde argumentiert Paulus hier genauso, nur eben im Ernst. Er sagt, du und ich, wir wurden getötet und jetzt leben wir. Ich lese nochmal Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus spricht hier etwas extrem Wichtiges an, nämlich, dass Gott dich nicht einfach nur von dem Fluch des Gesetzes befreit hat, dich dann auf den Weg geschickt hat und gesagt, geh, leb dein Leben, geh deines Weges, sondern Gott hat dich von dem Fluch des Gesetzes befreit und dich auf seinen Weg gesetzt und gesagt, geh meines Weges. Geh ganz unbeschwert, ohne diesen Druck, aber geh meinen Weg. Lukas hat letztes Mal sehr passend beschrieben, dass wir alle als ehemalige Sklaven, und die jetzt frei gemacht sind, manchmal durch diese Welt gehen und unserem alten Sklavenmeister begegnen, der uns dann trotzdem wieder so anspricht, als wären wir Sklaven. Und wir reagieren darauf und fallen in dieses alte Sklavenverhalten rein. Was ist aber, wenn du nicht alleine durch die Straßen gehst? Wenn du diesem alten Sklavenhalter nicht allein begegnest? Seht ihr, wenn Christus in uns lebt, wenn wir seiner Stimme folgen, dann hat der alte Mensch, der alte Sklaventreiber, nichts mehr zu sagen, denn der hängt ja am Kreuz. Christus gibt jetzt den Ton an. Jesus selbst ist dieses neue Herz, das Gott dir gegeben hat, das diese neue Lebenskraft durch deinen Körper pumpt. Liebe Geschwister, am Steuerrad eures Lebens, da steht der beste Steuermann, der jede Strömung und jede Gefahr in eurem Leben kennt. Mehr noch, der jeden Sturm deines Lebens souverän einplant in dein Leben. Und dann im richtigen Moment zu diesem Sturm spricht, schweig, werde still. Jesus selbst ist diese Weisheit. Er ist der Architekt dieser Welt. Er ist der Erfinder und Schöpfer deines ganzen Seins. Gibt es etwas Besseres, als von ihm gelenkt zu werden? Als diesen Jesus in sich zu haben? Natürlich nicht. Und trotzdem, und das ist so deprimierend, reißen wir manchmal so schnell das Steuer an und sagen, drängen Jesus zur Seite und sagen, hast du das nicht gesehen? Ich denke, Vers 20a, das klingt oft toll auf so christlichen Karten. Ich bin mit Christus gestorben und nun lebe ich, oder auf so einem Magnet für den Kühlschrank. Aber wie ist es in der Praxis, im echten Leben? Und genau deshalb schreibt Paulus hier diesen zweiten Teil in Vers 20, wo er sagt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben. Du darfst alles in deinem Leben im Glauben leben. Ja, du musst sogar, du brauchst das im Alltag. Wenn Paulus sagt im Fleisch, meint er hier einfach das ganz normale alltägliche Leben. Du musst im Alltag an diesem Glauben an Jesus festhalten. Du brauchst jeden Moment diesen Glauben an den Sohn Gottes, der dich geliebt hat, der sich selbst für dich hingegeben hat. Ich denke, ihr Männer, wenn ihr etwas von Frauen versteht, dann wisst ihr, und ich bin sicher, dass das für jede Frau gilt, dass es nicht reicht, wenn ein Mann einer Frau einmal am Anfang vielleicht von der Eheschließung sagt, du übrigens, ich liebe dich. Und dann aber die ganze Ehe nicht mehr. Ich denke, dass jede Frau dann irgendwann anfängt zu zweifeln und sich denkt, liebt er mich wirklich? Und Gott weiß, dass wir genauso sind. Und deshalb ist sein Wort, ist die Bibel voll von wunderschönen Liebesgedichten an sein Volk. Du musst einfach nur lernen, hinzuhören. Es gibt absolut niemanden, der so schöne Liebeslieder dichten kann, wie Gott das für dich tut. Und eines davon steht hier in Galater 2, Vers 20. Deshalb gilt hier als Anwendung, lehn dich zurück, schließ deine Augen, hör Gott zu, wenn er dir das sagt. Er sagt dir nicht, du bist mit Christus gekreuzigt, Mann. Jetzt streng dich mal an, du fauler Sack. Er sagt dir, nimm das an. Du darfst jetzt im Glauben daran leben. Genieße diese Wahrheit. Wenn Satan dich wieder verklagt, und Satan, der Teufel, der will immer, dass wir auf unsere Sünden schauen. wenn ich gesündigt habe, dann ist mein größter Kampf nicht das wahrzunehmen, sondern mein größter Kampf ist, dass ich die ganze Zeit darauf schaue, auf mein Versagen. Den ganzen Tag geht es durch meinen Kopf, ich denke drüber nach, anstatt davon wegzuschauen, es vor Gott zu bekennen und dann auf ihn zu schauen und auf das, was er uns hier zuspricht. Das Gleiche gilt, wenn dein Alltag einfach eine elende Routine ist, eine Schleife, die sich immer wiederholt, vielleicht mit nörgelnden Kindern, einem Haushalt, der ständig von selbst wieder unordentlich wird, dann gilt genau das Gleiche. Du musst auf ihn schauen, auf den Sohn Gottes, der deinem ganzen Leben einen Sinn und Wert gibt. Das gilt für die geistlichen Höhen und das gilt für die tiefsten Täler, wenn alles schief geht, dass wir im Glauben auf ihn schauen müssen. Sag deiner Seele, die das eben so schnell vergisst, diese Verheißung Gottes auf. Lerne sie auswendig. Lerne die Bibel auswendig. Lies in den guten Bekenntnissen, die wir haben. Sing geistliche Lieder, um dich permanent daran zu erinnern. In Römer 6 sagt Paulus als eine Anwendung, halte dich selbst dafür, für das, was wir gehört haben. Halte dich selbst für der Sünde für gestorben. Wenn du das tust, dann lebst du im Glauben an Gottes Sohn. Wisst ihr, ich denke, wir halten schon den größten Schatz permanent in unseren Händen. Die Frage ist, ob wir uns die Zeit nehmen, ihn anzuschauen. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht genug getan hätte. Das Problem ist oft, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, uns daran zu erinnern. Wir sind oft wie die Enten, die in den See tauchen, wenn sie hochkommen, dann perlt dieses Wasser komplett von ihnen ab, ohne dass sie davon durchdrungen werden. Und so sind wir oft mit Gottes Gnade. Wir tauchen ein, wir sind bis zum Kopf in diesem Ozean der Gnade Gottes. Aber wenn wir rauskommen und in den Alltag gehen, dann perlen oft diese schönen Verheißungen Gottes, diese Liebesgedichte von uns ab, anstatt unser Herz zu durchdringen. Deshalb gilt Gemeinde unseres Herrn. Wenn ihr für Gott leben wollt, wenn ihr ihn mit eurem ganzen Leben ehren wollt, dann tut das im Glauben. Und zwar indem ihr euch diese kostbaren Schätze Gottes vor Augen führt. Bete, flehe Jesus dafür an, dass er die Augen deines Herzens dafür öffnet, für diese Wahrheiten. Dass wir begreifen, dass er alles vollkommen vollbracht hat. Und dass wir jetzt frei von diesem Druck leben dürfen für unseren Gott. Amen.